Den Kopf halt kühl, die Füße warm, das macht den besten Doktor arm. Heinrich Heine.
Ich habe mir noch nie Gedanken über meine Füße gemacht, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie mich noch tragen.
Ein Verstand, der die Füße in einem Sack von Vorurteilen stecken hat, kann nicht nach dem Ziel laufen. Bettina von Arnim.
Sie müssen mal überlegen, wie viele Schritte täglich Sie tun und was Sie eigentlich am Abend dann für die Füße tun. Sagen Sie mal Danke, dass Sie so viel gelaufen sind.
Das Gute ist leicht. Alles Göttliche läuft auf zarten Füßen. Friedrich Nietzsche.
Füße sind für mich etwas sehr Schönes am Menschen. Füße spiegeln für mich sehr viel vom Menschen wider. Und Füße haben für mich auch eine erotische Ausstrahlung.
Die Füße meiner Großmutter wurden gebunden, als sie gerade 3 Jahre alt war. Ihre Mutter hatte zuerst ein Stoffband von 6 Metern Länge so um ihre Füße gewickelt, dass alle Zehen in Richtung Ballen zeigten. Dann legte sie einen großen Stein auf ihre Füße und zerschmetterte den Fußrücken. Nachdem die Knochen gebrochen waren, mussten die Füße Tag und Nacht fest mit Tüchern gebunden werden, bis sichergestellt war, dass sie nicht mehr zusammenwachsen würden. Es dauerte Jahre, bis das Schönheitsideal erreicht war.
So beschreibt die Chinesin Jung Chang in ihrer Biografie »Wilde Schwäne« die Verstümmelung weiblicher Füße. Das Schönheitsideal, das es zu erreichen galt, waren die sogenannten Lotos- oder Lilienfüße. Diese waren im alten China die Voraussetzung, um die Töchter der wohlhabenden Familien gut unter die Haube zu bringen, denn eine Frau war nur begehrenswert, wenn ihre Füße eine Länge von 10 Zentimeter nicht überschritten. Nur die Frauen der armen Bevölkerung liefen auf unzerstörten Füßen, weil auf ihre Arbeitskraft und Beweglichkeit nicht verzichtet werden konnte. Viele Dichter verherrlichten den Lotusfuß und besangen ihn als den erotischsten Teil des weiblichen Körpers. Es kam sogar vor, dass Männer nicht mehr auf das Gesicht ihrer Braut achteten, wenn nur die Füße klein genug waren. Mit ihren verkrüppelten Füßen waren die Frauen auch viel stärker als in früheren Zeiten ans Haus gebunden. Die zerstörten Füße zwangen sie, ähnlich wie Frauen in Stöckelschuhen, sich nur mit Trippelschritten fortzubewegen. Dies, so scheint es, wirkte auf viele Männer anziehend, ebenso wie der schwankende, unsichere Gang, der offensichtlich Beschützerinstinkte provozierte. Die eingeschränkte Bewegungsfähigkeit ließ die Frauen zudem fülliger werden, was ebenfalls dem damaligen Schönheitsideal entsprach. So wurde mit den Füßen auch Eigenständigkeit und Widerstand der Mädchen gebrochen.
Rucketigu, rucketigu, Blut ist im Schuh. Der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim.
Auch in unserem Kulturkreis galten und gelten zarte Füße vielen als erotische Stimulantia. Im Märchen Aschenputtel zum Beispiel sind die kleinen Füße und die dazu passenden Schuhe ein Mittel zur Flucht aus einem ärmlichen und eintönigen Leben und der Schlüssel zum Herzen des Prinzen. Auch den bayerischen König Ludwig I. faszinierten die zarten Füße der Tänzerin Lola Montes so sehr, dass er den Bildhauer Johannes Leeb bat, eine Skulptur derselben aus Marmor anzufertigen. Und der amerikanische Regisseur Quentin Tarantino, der offen zu seiner Vorliebe für schöne Frauenfüße steht, ist nur einer von vielen Männern, die beim Anblick von Frauen zuerst auf die Füße sehen. Fußfetischismus mit dem Fachbegriff Podophilie ist die am häufigsten anzutreffende Form des Körperteilfetischismus. Fußfetischisten lieben es, Füße zu betrachten und zu liebkosen. Ob in Nylon oder Socken, mit Nagellack oder ohne, in High Heels oder Stiefel gehüllt, jeder Fußfetischist hat seine ganz speziellen Vorlieben und nicht selten sind Fußfetischisten auch Liebhaber von Schuhen.
Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh und sehet den fleißigen Waschfrauen zu.
Schuhe gehören mit zu den ältesten Kleidungsstücken der Menschheitsgeschichte. Und das Handwerk der Schuhmacher, das im 12. Jahrhundert gegründet wurde, gehört zu den ältesten Zünften. Schon 12.000 vor Christus zeigen Felsmalereien Menschen, deren Füße mit Tierhaut und Fell umwickelt waren. Und 3000 vor Christus, das belegen Funde in Ägypten, gab es bereits Sandalen, eine Schuhform, die über Jahrtausende unverändert erhalten blieb.
Freien Fußes, auf großem Fuß leben, auf eigenen Füßen stehen.
Schuhe hatten damals wie heute nicht nur den praktischen Zweck, die Füße vor Verletzung und Kälte zu schützen. Der Blick auf Fuß und Schuhwerk verriet oft auch die Stellung, die der Träger in der Gesellschaft einnahm. So besaßen in Ägypten nur die Pharaonen das Privileg, ihre Füße mit gold- oder silberfarbenen Sandalen zu bedecken. Das Volk lief barfuß. Ebenso im antiken Rom. Und in unseren Breitengraden bemühte sich vor allem der Adel, mittels fester Kleiderordnungen die Standesunterschiede sichtbar zu machen. In der Folge wurde ab dem 13. Jahrhundert auch die optische Aufpolierung des Schuhwerks wichtig. Schuhe mit prachtvollen Verzierungen und edlen Materialien wie Leder, Samt oder Seide galten als Statussymbole. Auch Länge und Form der Schuhe verwies auf die Bedeutung des Trägers. In Frankreich war sogar die Länge der Schuhspitze gesetzlich geregelt. Und Ludwig XIV., der Sonnenkönig, verfügte, dass nur er und andere Adelige rote Absätze tragen dürfen. Auch Modetorheiten sind keine neue Erfindung, denn schon früher galt, dass der Fuß sich an den Schuh anpassen sollte und nicht umgekehrt. So waren im 15. Jahrhundert in Italien, später auch in Frankreich, sehr hohe Plateauschuhe in Mode, sogenannte Chopins, die ausschließlich von Frauen, meist Kurtisanen, getragen wurden. Viele Frauen konnten damit gar nicht richtig gehen und mussten von Dienerinnen gestützt werden, um nicht umzukippen. Im Jahre 1955 erfand dann ebenfalls ein Italiener den Bleistift- oder Pfennigabsatz.
Lotusfuß, Plattfuß, Senkfuß, Spitzfuß, Spreizfuß, Knickfuß, Hohlfuß, Klumpfuß.
Wo alle hinken, lacht man über gesunde Füße,
sagt ein Sprichwort. Die Aufklärung und die Französische Revolution bewirkten auch eine Emanzipation der Fußgänger, denn der Konflikt um die Verkehrswege war in den Zeiten davor ebenfalls eine Auseinandersetzung zwischen oben und unten. Die Herrschaft saß in der Kutsche, das Volk ging zu Fuß. So liegt es nahe, dass im Revolutionsjahr 1789 in Paris die Idee entstand, eine Republik der Fußgänger ins Leben zu rufen. Der Bürgersteig war Teil des Rufes nach Bürgerrechten. Doch erst als das Bürgertum zu Macht und Reichtum gelangt war, eroberte es sich auch die Gehwege zurück. Flanieren und Spazieren entwickelten sich zur beliebten Freizeitbeschäftigung. Der gründerzeitliche Städtebau war gekennzeichnet durch 4 Meter breite Bürgersteige, um die Bequemlichkeit des Gehens zu gewährleisten und Taschendieben ihr Handwerk zu erschweren. Ein Luxus, der erst mit dem Aufkommen des Automobils wieder gefährdet war.
Fußgänger, Fußangel, Fußball, Fußnote, Fußwaschung, Fußpilz, Fußspur, Fußtritt.
Oft sind über den Fußtritt ein großes Schicksal,
heißt es bei Friedrich Hölderlin. Vor rund 5 Millionen Jahren begannen unsere Vorfahren, sich aufzurichten. Der aufrechte Gang macht den Menschen unter allen anderen Lebewesen zu etwas Besonderem. Die atemberaubende Evolution des Gehirns hat viel damit zu tun, dass unsere Vorfahren aufrecht gehen und damit ihre Hände frei für anderes benutzen konnten. Anders als Affen, die auch mit ihren Füßen greifen und halten, gebraucht der Mensch die Seinen ausschließlich zur Fortbewegung. Anfangs barfuß auf unebenem oder nachgiebigem Gelände, heute oft auf betonierten Straßen oder harten Zimmerböden.
Ich habe hier alles in der Praxis. Ich habe also vom Pilznagel, also vom Mykosenagel angefangen, über Hühneraugen, eingewachsene Nägel, Nagelbettentzündungen, angeschlagene, in der Türschwelle hängen geblieben, Nagel abgerissen.
Sagt der Podologe Jürgen Kolb.
Also ich sage jetzt mal, 10 Minuten Wertschätzung am Tag wäre optimal. Sei es jetzt, dass man sich mal eincremt, dass man, sagen wir mal, Zehengymnastik macht, was sehr entspannend auch wirken kann. Fußgymnastik mit Tennisbälle, dass einfach das Ganze entspannt wird. Auch oft einmal einen Schuhwechsel machen, dass sich der Fuß wieder umstellen kann. Der freut sich natürlich auch, wenn er nicht nur einen ganzen Tag in einen Schuh eingepfercht wird.
Wenn man bedenkt, dass unsere Füße uns ein Leben lang tragen müssen, haben sie einiges auszuhalten. Rund 450 Kilogramm muss der Fuß eines Erwachsenen bei jedem normalen Schritt tragen. Und über 150.000 Kilometer ist der Mensch im Laufe seines Lebens unterwegs. Die meiste Zeit davon als Einbeiner, da sich beim Gehen oder Laufen ein Fuß immer in der Luft befindet. Im Laufe der Jahrtausende veränderte sich langsam die Form der Füße. Die Großzehe legte sich an, das Fersenbein verstärkte sich und das Fußgewölbe bildete sich aus. 26 Knochen, dazu kommen 31 Gelenke, 29 Muskeln, 50 Bänder und rund 500 Adern, Venen, Kapillare und jede Menge Nerven. Schon die Ureinwohner Amerikas behandelten Krankheiten verschiedener Körperzonen über die Füße. Eine Methode, die heute als Fußreflexzonentherapie bekannt ist. Anke Köter.
Also bei der Fußreflexzonenmassage passiert eigentlich Folgendes, dass man über eine nicht invasive Arbeit, weil es ja nicht in den Körper direkt eingreift, bestimmte Reflexzonen aktiviert. Du kannst alle inneren Organe über die Füße erreichen, das gesamte Lymphsystem, das Blutsystem, das zentrale Nervensystem. Es ist eigentlich so, dass sich im Fuß der gesamte menschliche Körper widerspiegelt, dass durch den Körper Meridiane verlaufen, vom Kopf bis runter zu den Füßen, dass man über die Füße eigentlich Einfluss auf alle Körperorgane nehmen kann. Magen-Darm-Störungen zum Beispiel, Blasenentzündungen lassen sich sehr gut über Fußreflexzonenmassage behandeln.
Die Fußreflexzonenmassage zählt zu den alternativen Heilmethoden. Ihre Wirkungsweise ist wissenschaftlich nicht belegt und wird von der Schulmedizin nicht anerkannt. Doch viele Heilpraktiker arbeiten damit. Und ebenso wie bei den Ureinwohnern Amerikas sind auch in der fernöstlichen Medizin Reflexzonen und Punkte seit Jahrtausenden bekannt.
In Indien und China wurde schon vor 5000 Jahren eine Behandlung durch Druckpunkte praktiziert. Sie geriet in Vergessenheit, wahrscheinlich weil sich die aus den gleichen Wurzeln stammende Akupunktur stärker durchsetzte.
Schreibt der amerikanische Arzt William Fitzgerald, der als Pionier der Fußreflexzonenmassage gilt. Seltsam, dass in China, einem Land, das schon vor 5000 Jahren den Füßen in Bezug auf Krankheiten des Körpers so große Bedeutung beigemessen hat, die Verstümmelung derselben sich so lange halten konnte.
Die Schwiegermutter hob den Saum des langen Rocks der Braut hoch und sah sich die Füße der Schwiegertochter genau an. Wenn die Füße länger als 10 Zentimeter waren, ließ sie den Rocksaum in einer demonstrativen Geste der Verachtung fallen und schnaubte wütend davon.
1000 Jahre lang überdauerte dieser brutale Brauch. Als China 1912 Republik wurde, kam das Binden der Füße aus der Mode und in den meisten Provinzen war es fast schon ausgestorben, als Mao Zedong es 1949 verbot. Doch auch heute noch leben in China alte Frauen mit gebundenen Füßen. Und erst im Jahre 1988 schloss die letzte Fabrik für Spezialschuhe ihre Pforten.